da sind wir wieder. 1953, der Dresdner Fußballtalk aus dem Schillergarten, Dresdens schönster Biergarten. Heute so ein bisschen die Bio-Sauna Schillergarten, 36 Grad und es geht noch heißer. Ja, und heiß geht's dann auch ab kommenden Freitag wieder zu. Die dritte Liga startet in die neue Saison. Es ist die 8. Spielzeit in Liga 3, aber es ist irgendwas anders. Es ist eine Liga, die so ostdeutsch war wie noch nie zuvor. 8 Vereine aus dem Osten Deutschlands sind mit dabei. Damit ist die Liga natürlich noch nie so attraktiv gewesen. Es gibt an jedem Wochenende mindestens ein Ostduell, ein Derby. Und durch die ganzen Ostvereine, durch die ganzen Traditionsvereine hat das natürlich den Hintergrund, dass alle Welt mit einem neuen Zuschauerrekord rechnet. Wir wollen Sie heute auf die neue Saison einstimmen. Wollen gucken, was machen die Vereine, wie haben die sich vorbereitet, was macht Dynamo Dresden, aber auch die Vereine aus unserer Region. Ich darf Ihnen meine Gäste ganz herzlich vorstellen. Zu meiner Rechten der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, heute zum zweiten Mal bei uns im Schillergarten zu Gast bei 1953. Hallo Ralf Minger. Sein Pendant beim Chemnitzer FC ist bei uns der Sportdirektor der Himmelblauen, Stefan Beutel. Der Präsident von Erzgebirge Aue, Helge Leonhardt, hallo. Wir freuen uns auch über einen ehemaligen Spieler von Dynamo Dresden und Energie Cottbus. Hallo Jens Melzig. Und einer hat mit seinem Team ab Freitag auch richtig viel zu tun. Hallo an den Sportchef vom NDR-Fernsehen, Reiko Richter.
Hallo.
Ja, Ralf, es wird richtig heiß werden. Heiß ist uns heute schon. Ulf Kirsten hat gesagt, die dritte Liga ist die Bundesliga des Ostens. Hat er damit recht?
Es bleibt nach wie vor die dritte Liga, auch wenn wir das gefühlt vielleicht in diesem Jahr ein kleines bisschen anders sehen durch die Derbys. Und hier muss es ganz einfach sein, dass wir uns irgendwann in der höheren Liga vielleicht auch in der Anzahl wiedersehen.
Herr Leonhardt, haben die Aussicht auf die Ostduelle, auf die Derbys gegen Dynamo Dresden oder den Chemnitzer FC den Abstiegsfrust so ein bisschen dämpfen, vielleicht auch vergessen können?
Ich sag mal, vergessen auf keinen Fall, weil das ist noch nicht lange her. Wir hatten in Aue in St. Peter einen Abstieg erleiden müssen. Das ist Ihnen ja bekannt. Die andere Seite war die Fans, wie die das mitgetragen haben, wie die uns eigentlich euphorisch dann begleitet haben und auch emotional. Das war eigentlich auch Ansporn. Und der dritte Fakt ist natürlich, wie Sie sagen, es ist natürlich auch Ansporn. Jetzt in der dritten Liga gerade dieser Ansporn, auch diese Ostduelle, auf die wir uns sehr freuen.
Reiko, glaubst du, dass der ein oder andere Zweitligist so ein bisschen neidisch dahin schaut, was da in der dritten Liga jetzt gerade abgeht? Man braucht ja nicht viel Fantasie, um von neuen Quotenrekorden bei euch oder von neuen Zuschauerrekorden zu rechnen.
Na, ich glaube, erstmal ist es so, dass jeder Verein so hoch wie möglich spielen will. Ja? Also für uns sicherlich eine besondere Situation. Wir hatten ja in der letzten Saison die Problematik, dass ist Dynamo Dresden abgestiegen, sodass das Pari-Pari war. Jetzt haben wir zwei Zugänge bekommen. Einen oben, leider aus Sicht von Herrn Leonhardt, und dann den tollen Aufstieg des ersten FC Magdeburg. Stellt uns für neue Herausforderungen. Am Freitag geht's los, gleich das Eröffnungsspiel, sind wir sehr froh. Magdeburg gegen Erfurt, dass es wieder im Osten stattfindet, dass der DFB dem Rechnung getragen hat, dass wir so viele Ostvereine in der Liga haben. Ja, wir freuen uns drauf, sind ähnlich angespannt und voller Vorfreude wie die Drittliga. Vereine und ja, wird eine tolle Saison, glaube ich.
56 Ostduelle oder Derbys wird es geben. Viele sprechen 25 Jahre nach der Einheit von der DDR-Oberliga, von der Wiedergeburt der DDR-Oberliga mit Westbeteiligung. Herr Melzig, zählen Sie auch zu den Nostalgikern oder sagen Sie, naja, wir reden uns das Ganze vielleicht auch ein bisschen schön, wenn wir bedenken, dass in der ersten und in der zweiten Liga gerade mal anderthalb Ostvereine spielen?
Ja, sicherlich. Man muss ja trotzdem darauf achten, wir sind ja auch, oder jetzt in Anführungsstriche, die 8, die jetzt hochgekommen sind, wo sie herkommen, wir sind abgestiegen, welche sind aufgestiegen, manche sind völlig in der Versenkung verschwunden, also die DDR-Oberliga ist es noch nicht, wird es noch nicht geben. Aber ich bin auch genauso wie alle anderen sehr gespannt auf die Derbys, auf die Fans. Hoffen natürlich, dass alles ruhig bleibt. Ein paar Chaoten hat man immer. Aber das wird eine Riesenstimmung sein in den ganzen Derbys. Ob das auswärts ist oder zu Hause, Ausgang ist meistens dann ja ungewiss. Wie gesagt, kann der Gastgeber oder die Gäste gewinnen. Aber wie gesagt, wir sind auch sehr gespannt, wie es läuft.
Die Vorfreude ist riesengroß, Stefan Beutel. Ich will trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Als Zweitligist bekommt man so roundabout 5 oder 6 Millionen Euro Fernsehgeld pro Verein. In der dritten Liga sind es 750.000 Euro pro Club. Ist das gerecht?
Das ist die Struktur, die im Moment vorgegeben ist. Da gibt es auch wie überall zwei Seiten. Einmal muss man ganz klar sehen, dass wenn wir alle Fußball-Drittligisten auf der Welt vergleichen, ist die deutsche dritte Liga wirtschaftlich am besten ausgestattet. Was man natürlich auch sehen muss, das haben die letzten Jahre gezeigt, um aufsteigen zu können aus dieser sehr starken Liga, brauchen sie quasi eine Zweitligamannschaft. Sie sehen es in Darmstadt, die jetzt super durchgestartet, Heidenheim, RB Leipzig, Bielefeld und Duisburg werden es nicht anders machen. Die werden sich alle mit einer ähnlichen Struktur in der Mannschaft, wie sie es in der dritten Liga haben, dort durchsetzen. Also von daher wäre es schon sehr, sehr schön, wenn das angepasst ist, weil der Aufwand in der dritten Liga ist total vergleichbar mit der zweiten Bundesliga. Da ist es sicherlich sehr sinnvoll, indem man da einfach mal ein bisschen klug darüber nachdenkt, das Geld entweder zu erweitern oder es vielleicht in Richtung dritte Liga etwas umzuverteilen.
Mhm. Nicht ohne Grund haben Sie neulich behauptet, die dritte Liga ist so eine Art Todesliga.
Ja, das habe ich so gemeint, dass einfach die Vereine an die wirtschaftliche Belastungsgrenze gehen müssen, um dort eine Aufstiegschance zu haben, um diese Liga nach oben zu verlassen. Da das Augenmaß zu bewahren, ist unheimlich schwierig, weil Vereine sicherlich wie Aue, wie Dynamo Dresden in jedem Fall, wir auch, werden auf diesem Niveau das nicht lange durchhalten können, um seriös da solche Etats zusammenzustellen. Und deswegen ist man wird immer an die Rand der Möglichkeiten gedrängt und das macht auf Dauer keinen Sinn.
Mhm. Herr Leonhard, der Vertrag wurde jetzt gerade verlängert, der Fernsehvertrag bis 2018 zu den gleichen Konditionen. Hat man da falsch verhandelt?
Also ich maße mir nicht an, über diese Verträge die zu analysieren, weil ich sie nicht kenne im Detail. Ich weiß nur eins, da wir aus der zweiten Liga kommen, wir haben ja dort die letzten 5 Jahre gespielt, dass die, da muss ich meinem Kollegen Beutel recht geben, das wissen ja alle eigentlich, die damit beschäftigt sind, die Schere ist ungemein groß, die Schere von der zweiten zur dritten Liga. Das ist die eine Seite, weil das Anspruchsdenken der Spieler in der dritten Liga ähnlich ist wie in der zweiten Liga. Natürlich gibt es marginale Unterschiede auch von der Qualität her. Auch vom ökonomischen Bereich ist es ein Kraftakt. Noch schlimmer ist, wenn du runterkommst, wenn du absteigst von der zweiten in die dritte Liga. Das hat ja Dynamo auch erlebt. Die andere Geschichte ist, der DFB ist da gefordert, weil der DFB ist der Verhandlungspartner. Wir brauchen aber jetzt nicht in diese Richtung rumzujammern. Ich sage, wir müssen uns dieser Aufgabe stellen und müssen versuchen, die Budgets so in den Vereinen zu sichern, dass es finanzierbar ist. Aber ich sage auch, die Schere ist zu groß, was diese 12 Millionen für 20 Mannschaften sind, das ist eigentlich das ist viel zu wenig, das sage ich jetzt, weil du kriegst über 100 Millionen in der zweiten Liga, weil das mediale Produkt dritte Liga, auch allein von den Einschaltquoten, von den Reichweiten etc., ist ein sehr interessantes Produkt und ich denke, von der Wirksamkeit unterscheidet es sich nicht so von der zweiten Liga. Aber das, ich sage nochmal, da ist der DFB vorhin gefordert, weil er diese Verträge aushandelt und nicht die Vereine.
Wo mussten Sie denn konkret den Rotstift jetzt ansetzen nach dem Abstieg aus der zweiten Liga? Mussten Sie sich ja auch mit den neuen Gegebenheiten jetzt zurechtfinden. Wo mussten Sie denn gucken und sagen, okay, hier müssen wir Einschneidungen in Kauf nehmen?
Ja, in der Strukturierung des neuen Kaders. Es geht vorwiegend um die Personalkosten des Kaders. Und dort musst du halt Spieler finden. Unser Abstieg ist ja wie ein Flugzeugabsturz. Es sind nur drei Leute aus dem Flieger ausgestiegen. Und der Trainer ist auch noch mit abgestürzt. Also wir müssten kurzfristig, sagen wir mal, einen völlig neuen Kader strukturieren. Und dann war in dem Flugzeug auch 6 Millionen Euro drin. Die waren auch weg. So, Das war aber vor 40 Tagen oder vor 50 Tagen. Und da müssen Sie sich überlegen, was da muss in Aue schon stehen, da muss ja schon gewaltig stehen, damit du diesen Akt sagen wir, erstmal auffangen kannst. Und nach dem Auffangen musst du neu strukturieren. Neuen Trainer holen, neue sportliche Leitung strukturieren und vor allen Dingen 15 neue Spieler holen. So, und da sage ich, und da hast du ein Budget, weil du hast eine Lizenzierung zur dritten Liga. Wir haben super Sponsoren, wir haben super Fans und super Mitglieder. Und das konnten wir nur in der Gemeinschaft leisten, dass wir sagen, okay, wir können ökonomisch nicht über die Ziellinie marschieren. Wir müssen das ökonomisch, das, was wir haben und was wir im Budget haben, ausgeben. Mehr können wir nicht ausgeben. Und das ist uns, das muss ich sagen, gelungen, bisher gelungen.
Ralf, dann bleiben wir gleich mal bei Erzgebirge Aue. Wie schwer ist es denn, nach einem Abstieg sich sportlich zu konsolidieren, komplett eine neue Mannschaft aufzubauen? Du hast es ja nun vor einem Jahr am eigenen Hals, an der eigenen Haut erleben dürfen müssen.
Ja, es gibt sicherlich sehr viele Parallelen, die wir im letzten Jahr durchlebt haben. Das ist sicherlich wirtschaftlich die große Herausforderung, das irgendwo hinzubekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, und wir haben das natürlich auch genau verfolgt, was in Aue passiert ist, welche Personalentscheidungen getroffen wurden in Sachen Spielerkader, viele Spieler, die uns auch bekannt sind. Ich glaube, dass der Markt sehr viele junge Spieler hergibt. Das haben wir letztes Jahr auch bewiesen, dass man damit in der Lage ist, sich auch in der dritten Liga zu etablieren. Aber um dann den Schritt aus dieser Liga heraus zu machen, wie es der Stefan Beutel auch gesagt hat, ist man ganz einfach Grenzgänger. Ne? Und insofern waren viele logische Entscheidungen dabei, die getroffen wurden. Es ist eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich glaube schon, dass die Auer auch in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen werden.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Herr Leonhard, 20 neue Spieler, neuer Trainer. Ist der Integrationsprozess schon abgeschlossen?
Wie soll das gehen in 30 Tagen?
Wie weit sind wir denn bei wie viel Prozent?
Ich sage mal, entscheidend ist, dass du erstmal diese jungen Kader gepaart mit auch älteren Spielern, dass du diesen Kader aufnimmst, dass du mit ihm erstmal diese Vorbereitungsphase und diesen Integrationsprozess beginnst. Mhm. Das heißt, wir müssen ja sofort beginnen. Und wir haben das Augenmerk gelegt, einen sehr erfahrenen Trainer zu holen, der auch sowas miterlebt, der die dritte Liga kennt. Dann hast du erstmal in der Auswahl der Kader, hast du erstmal, sagen wir mal, eine Chance, auch diese Kader auszuwählen, die auch tauglich sind für die dritte Liga. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch bei den jungen Spielern. Und die sind halt jetzt die sind auf der Sturmbahn, die üben und die Gefechte gehen los am Sonnabend. Und da werden wir sehen, wie die Leute das erste Gefecht bestehen gegen Osnabrück. Und dann, der Kader kann, wir können nur sagen, wir konsolidieren jetzt. Und wir werden dann entscheiden in dem nächsten Vierteljahr, wie entwickelt sich der Kader. Und dort muss er sich erstmal richtig entwickeln. Und da muss er sich zusammenfügen. Man kann jetzt die Spielsituation noch nicht so simulieren, wie das vielleicht mal klappen soll. Man findet dann die ersten 15 Leute, die eigentlich immer spielen. Und das ist die Hauptaufgabe. Und deshalb sagen wir auch Geduld, aber die Mannschaft muss gnadenlos arbeiten. Gnadenlos Tag und Nacht arbeiten, damit wir den Erfolg auch im Erzgebirge gewährleisten können. Das heißt, in der Liga ankommen. Erstmal in der Liga ankommen und das ist eigentlich die Ansage.
Das bedeutet, der Trainer hat gesagt, einstelliger Tabellenplatz, das ist das Ziel. Mittelfristig soll es dann aber schon mal wieder Richtung zweite Liga gehen.
Es geht nicht anders. Du musst die Zielstellung mittelfristig zweite Liga machen. Das hängt mit den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zusammen, mit den ökonomischen Voraussetzungen. Das hältst du nicht durch und du musst da auch Anspruchsdenken haben. Du musst ein Anspruchsdenken da haben und das haben diese Ostvereine alle. Die haben an der Infrastruktur enorm viel geleistet. Die Infrastruktur hat sich entwickelt. Wir bauen in Aue ebenfalls jetzt ein neues Stadion. Wir haben ein neues Fußballinternat gebaut, was jetzt im Sommer eingeweiht wird. Das heißt, das sind erstmal die Rahmenbedingungen für Profifußball. Und die müssen dann untersetzt werden mit guten Mannschaften, mit guten Führungen, mit guten Fans und guten Mitgliedern. Und ich denke, da ist der Osten, muss ich sagen, auf einem guten Weg.
Gab es eigentlich einen Abgang? Sie haben vorhin schon beschrieben, dass viele Spieler natürlich den Verein verlassen haben, dem Sie besonders nachtrauen. Ich frage mal aus Dresdner Sicht, einen Fabian Müller oder Rico Benatelli, der nach Würzburg gegangen ist.
Bringt jetzt nichts.
Ich haben wenigstens einmal so ein Tempotaschentuch gehabt und gesagt, Mensch,
eine Nacht kannst du weinen, eine Nacht weinst du. Das ist wohl der.
Wie viele Nächte haben Sie denn wegen Fabian Müller geweint?
Das bringt nichts.
Das war der erste Derby-Sieg. Ja.
Stefan Beuth.
Wir haben Leute gehabt wie Bobby Wood, das waren Nationalspieler.
Ja, klar.
Wir hatten Qualität in der Mannschaft. Und wir wissen alle genau, dass der Abstieg bitter war und auch unglücklich. Und dann hinten raus sind auch ein paar Dinge passiert, die waren nicht so sauber vielleicht am vorletzten Spieltag. Aber das bringt auch nichts nachzuheulen. Aufstehen, weitermachen, neu strukturieren und ab. Und nicht nachheulen. Das, klar, es ist so. Es ist so ein Brot. Das Profigeschäft ist gnadenlos, das Ergebnis Sport. Und da musst du immer wieder neu abrechnen, von Woche zu Woche.
Was trauen Sie denn Ihrem alten Spezi, Kumpel darf man ja sagen, Pavel Dotschev, zu 40 Kilometer entfernt in Aue? Aue ist ja so eine Art Wundertüte für viele Experten. Wie sehen Sie es, Stefan Beutel?
Ich kenne natürlich den Pavel Dotschev aus 4 gemeinsamen Jahren in Erfurt. Wir sind befreundet, das ist ja bekannt. Ich glaube, dass Aue da für die Situation genau den richtigen Trainer verpflichtet hat, der erfahren ist in der Liga und erfahren ist, auch neue Mannschaften zusammenzubauen. Er hat ein gutes Auge für Spieler. Ich habe es ja auch schon öffentlich mal gesagt, dass Aue sich in einer ähnlichen Situation befindet wie wir im letzten Jahr und Dresden auch mit kompletten neuen Spielern. Da ist man nicht auszurechnen. Da kommt es natürlich enorm darauf an, dass man gut startet, indem man dann so ein bisschen Selbstbewusstsein auftankt. Das traue ich Aue durchaus zu. Und Pavel ist nicht nur ein guter Typ, sondern auch ein sehr, sehr guter Trainer, der das für sich persönlich hier als Herausforderung angenommen hat und der geht das mit aller Konsequenz an. Und bei Pavel ist immer wichtig, den muss man immer schön im Blick haben. Sonst macht er Dinge, die einem dann jetzt in unserer Situation dann schaden können. Also der macht da einen guten Job.
Treffen Sie sich auf halber Strecke oder fahren Sie mal nach Aue und eher mal nach Chemnitz oder wie läuft das ab? Oder ist momentan?
Sie werden es kaum glauben. Wir hatten, bevor er diesen Job hatte, deutlich mehr Kontakt, als wir es jetzt haben.
Also ist Funkstille?
Nein, das liegt aber nicht daran, dass wir nichts zu besprechen hätten, sondern das liegt einfach daran, dass er eine Menge zu tun hat, ich eine Menge zu tun habe. Wir haben uns ein einziges Mal gestern getroffen.
In Stolberg?
Nee, im Rahmen eines Medientermins in Chemnitz. Aber ansonsten hat er eine Menge zu tun, den Kopf voll. Klar. Und ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig, dass wir jetzt jeden Tag über irgendwelche Dinge quatschen. Da wird irgendwann mal Zeit und Gelegenheit sein. Jetzt haben wir einfach den Kopf voll mit unseren Aufgaben und die gehen wir mit viel Engagement und Leidenschaft an. Das tut er auch und da denkt er nicht daran, mich anzurufen.
Reiko, ich habe mal vorhin geguckt, in den letzten 7 Spielzeiten der dritten Liga haben es 6 Mannschaften geschafft, den direkten Wiederaufstieg zu bewerkstelligen. Siehst du Erzgebirge Aue in einer kleineren Möglichkeit oder gilt es wirklich erstmal im Erzgebirge kleinere Brötchen zu backen und wirklich sich erstmal zu konsolidieren?
Ich glaube, 4 Spieler sind geblieben. Ja? Also Herr Lehner hat es angesprochen, Bobby Wood, Mugosa, also sie haben ja in der Rückrunde, jetzt mal vom Abstieg abgesehen, glaube ich, fußballerisch noch nie so eine Runde gespielt wie bis dahin. Es hat im Endeffekt nicht gereicht, jetzt müssen sie von vorne anfangen. Ich glaube, sie sind gut beraten, ein bisschen vorsichtig zu sein. Ja? Die Liga, das zeigen auch die letzten Jahre, ist extrem eng, da kann in aller Richtung alles passieren. Ich denke, dass Pavel Dotschev gerade in Paderborn bewiesen hat, dass er da aus wenig viel machen kann. Er hat mit Martin Menne einen Mann, der als Identifikationsfigur geblieben ist. Man hat sich umgeguckt wie alle anderen, hat auf dem Markt die jungen Spieler geholt. Ich glaube, wenn man, sagen wir mal, im gesicherten Mittelfeld einkommt, dann ist das eine gute Leistung. Und damals, 2008, hatten sie auch so ein Jahr der Konsolidierung gehabt und sind im zweiten Jahr mit Rico Schmidt aufgestiegen, auch wenn sicherlich die Voraussetzungen jetzt andere sind. Aber ich glaube, schön langsam und gucken von Spiel zu Spiel, auch wenn es eine alte Plattitüde ist. Guter Saisonstart jetzt am Wochenende gegen Osnabrück, bei uns ja dann das erste Spiel Samstag dann live. Wenn das gelingt und die nächsten Gegner dann vielleicht aus den ersten paar Spielen 5, 6 Punkte aus den ersten 3, dann haben sie einen guten Start hingelegt, aber einen sofortigen Wiederaufstieg glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Passiert noch was in Sachen Neuzugängen? Ist ja noch ein bisschen offen, die Transferbörse.
Man kann es nicht ausschließen.
Also es könnte durchaus noch was passieren.
Es könnte durchaus passieren.
Auf welches Sachsen-Derby freuen Sie sich denn eigentlich mehr? Auf das gegen den Chemnitzer FC oder das gegen Dynamo Dresden?
Jedes Derby hat seinen besonderen Reiz. Ich freue mich auf alle gleich. Also das sind super Derbys.
Okay. Also wir freuen uns auch auf die Sachsen-Derbys und wir freuen uns auch über Ihre Fragen. Und die erreichen uns über die sozialen Netzwerke, über Twitter oder über Facebook. Und für die sozialen Netzwerke und die Fragen von dort ist mein Kollege Andreas Zaber zuständig.
Genau. Und da haben uns sehr, sehr viele Fragen erreicht an Herrn Minge über Facebook. Und zwar zu einer aktuellen Personalie. In der Bild-Zeitung war ja heute auch nochmal zu lesen, dass Eintracht Braunschweig bei Quirin Moll nicht locker lässt. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Droht sein Abgang?
Der Quirin hat einen Vertrag bei uns. Da gibt es auch keine Klauseln in irgendeiner Form. Quirin ist ein Leistungsträger. Er hat das eindrucksvoll bewiesen im letzten Jahr. Und wir haben hier in Dresden auch ein kleines bisschen was vor. Insofern freuen wir uns mit dem Quirin auf die nächste Saison.
Herzlichen Dank. Eine Frage noch an Herrn Beutel von Stefan per Facebook gekommen. Ist es eigentlich richtig, dass alle Ostduelle in der kommenden Saison pauschal vom BFB zu Risikospielen mit erhöhter Sicherheitsstufe erklärt wurden?
Da habe ich keine Informationen drüber, das kann ich mir
kaum vorstellen. Nein, ist nicht so.
Der Kollege weiß das viel besser als ich. Ja. Alles, glaube ich, im normalen Bereich. Also ich weiß nicht, ob das Risikospiele sind. Offensichtlich nicht. Und
Ist ja so, dass die Ostduelle, hat man das jetzt geändert? Weil ursprünglich hieß es ja so,
es ist nicht jedes. Wir waren bei dieser Tagung, Ralf, der Ostclubs, wo der DFB zugegen war, Herr Hartmann. Und dort wurde eindeutig gesagt, es wird nicht jedes Spiel als Risikospiel bewertet. Das ist eine Frage, es erfolgt immer eine kurzfristige Bewertung vor den Spieltagen.
Weil in einigen Fanforen kursierte auch die Meldung, dass das möglicherweise so sein könnte. Da haben wir das doch dann schon mal klären können. Dankeschön, Andreas Zaber. Ja, wir schauen auf die dritte Liga voraus, haben jetzt gerade so über Erzgebirge Aue gesprochen, sprechen natürlich gleich auch über Dynamo Dresden, aber gucken auch, was macht der Chemnitzer FC und Energie Cottbus. Ja, der Chemnitzer FC, Stefan Beutel, große Zuversicht da bei ihrem Team, Euphorie, ein neues Stadion wird gebaut, tolles Pokal los. Ja, wie sieht das aus? Himmelblaue Euphorie oder müssen Sie das Ganze so ein bisschen bremsen? Mit welcher Zielstellung gehen Sie überhaupt in die neue Spielzeit? Sicherlich wollen Sie ja besser werden als letztes Jahr, dann geht eigentlich ja nur ein Aufstiegsplatz.
Das lacht mich wieder an. Das ist ein ständiges Thema zwischen uns beiden.
Inwiefern? Also können Sie uns da ein bisschen...
Ja, er kritisiert mich immer, dass ich die Dynamo Dresden zum Aufstiegsfavoriten stilisiere und umgekehrt mache ich es genauso. Aber das ist alles auf einer sehr partnerschaftlichen Ebene. Ich persönlich glaube, dass wir sehr gut beraten sind, indem wir die Dinge einfach ruhig angehen. Vor anderthalb Jahren, das ist nicht lange her, hatte der Chemnitzer FC eine sehr kritische Situation mit einem erheblichen wirtschaftlichen Aufwand, wollten sie mit aller Macht aufsteigen. Das ist nicht nur knapp daneben gegangen, sondern der Verein wäre fast abgestiegen. Das konnte abgewendet werden und wir haben uns im letzten Jahr neu aufgestellt. Da haben viele Dinge vernünftig zueinander gepasst. Da ist auch sicherlich immer so ein bisschen eine Portion dann auch Glück dabei, dass das gleich von Anfang an gut funktioniert hat. Wir sind super in die Saison gestartet mit einem Auswärtssieg in Halle. Waren dann, glaube ich, 10, 11 Spieltage auf Platz 1. Da haben alle schon geträumt. Wir wussten natürlich intern, dass das nicht...
Sie haben nicht geträumt?
Nein, wir waren natürlich froh, dass wir sicher waren, dass wir nicht absteigen werden. Aber wir haben dann im Herbst eine Phase gehabt, wo wir, glaube ich, 5 Spiele hintereinander verloren haben. Und wenn die Winterpause nicht gekommen wäre, da bin ich der festen Überzeugung gewesen, wir hätten auch noch mehr Spiele verloren. Weil wir da einfach, da war der Wurm drin und das Selbstbewusstsein war weg. Wir haben uns dann in der Winterpause neu aufgestellt, haben eine vernünftige Rückrunde gespielt. Es ist in der Tat so, wie Sie es beschrieben haben, dass im Moment der Verein in Chemnitz und in der Region recht positiv wahrgenommen wird. Aber das schürt natürlich auch immer Erwartungshaltung. Sondern wir haben jetzt ein neues Stadion, wir haben eine Menge Dauerkarten verkauft. Wir haben in der Tat ein vernünftiges Pokal los, was natürlich für uns sportlich sehr, sehr schwierig ist. Aber wir gehen das mit aller Macht an. Aber der Fokus liegt einfach darauf, die Basics zu erfüllen. Und die Basics sind, die Liga zu erhalten, denn das braucht Chemnitz, einen Profiverein. Und wenn wir das möglichst schnell erreichen mit 45 Punkten, dann werden wir uns nach neuen Zielen umschauen. Aber vorher da große Töne spucken, das ist einfach nicht die Art des Vereins und auch nicht meine.
Was kommunizieren Sie denn jetzt schlussendlich als Saisonziel?
Guter Mittelfeldplatz? Also, wir haben uns darüber intern natürlich unterhalten und haben uns auf diese
öffentlich langweilige Variante geeinigt, dass wir in der Tat erstmal diese 45 Punkte holen wollen, einen guten Saisonstart hinlegen wollen. Und nichts spricht dagegen, dass wir das möglichst schnell tun, die 45 Punkte. Aber da haben 19 Vereine leider was dagegen.
Ralf, er hat Dynamo zum Aufstiegskandidaten Nummer 1 erklärt. Und nun sagen viele Menschen hier in Dresden, das war das beste Ablenkung oder das einfachste Ablenkungsmanöver, was er machen konnte, um von den eigenen Stärken auch mal so ein bisschen abzulenken.
Also, der Stefan hat jetzt gerade eine herrliche Vorlage geliefert, in der man gesagt hat, es gibt ein öffentlicher Konsens, der gefunden wurde, was die Zielstellung anbelangt.
Glaubst du an den?
Da gehe ich mal davon aus, dass es noch einen anderen Konsens gibt, der hinter verschlossenen Türen abgelegt ist. Nein, ich kann nur das bewerten, was in Chemnitz geschehen ist. Der Stefan hat das gesagt, es gab viele Parallelen zwischen dem Verein im letzten Jahr. Hatten auch beide Mannschaften eine Durststrecke. 12. Spieltag war der genial. Ne? Da haben wir hier in Dresden gespielt, Erster gegen Zweiter. Da dachten alle schon, manche, so kann es weitergehen. Rückschläge waren einkalkuliert und man hat natürlich genau geguckt, was passiert jetzt im Sommer. Welche Spieler werden dazugeholt? Und da hat der Stefan, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht. Und ich rechne stark damit, dass die Chemnitzer ganz oben mit dabei sein werden.
Alko, wie siehst du es? Letzte Saison waren sie der Ostmeister mit Platz 5, die beste Ostmannschaft, Geheimfavorit, Aufstiegskandidat. Was ist drin?
Ich glaube schon, dass sie eben gemeinsam mit Dynamo Dresden da vorn mit dabei sein werden. Also sie haben sich letztes Jahr konsolidiert, sie sind vorn dabei gewesen, hatten die Durststrecke von Stefan Beutel angesprochen. Und sie haben, wenn man sich einfach mal die Offensive anguckt, sie haben Fink, ja, muss man nicht drüber reden, eigentlich ein Zweitligaspieler mindestens. Sie haben Fenin dazugeholt, in der Winterpause kam Löning schon. Sie haben jetzt Ronny König im Sturmzentrum, der die Bälle da erstmal festmacht. Also sind da zumindest Topic. Offensiv genau weiter vorangekommen. Und ich glaube schon, auch wenn die Liga eng ist, dass Chemnitz eine sehr gute Rolle mitspielt. Und vielleicht, ja, also uns wird es freuen, wenn sie da vorne dabei sind. Relegationsspiele sind ja auch für das dritte Programm immer eine schöne Sache.
Jens, der Martin Fenin hat ja auch bei Energie Cottbus gespielt. Dort lief es gar nicht für ihn. Er ist sicherlich eine der namhaftesten Verstärkungen beim Chemnitzer FC. Wie gesagt, in Cottbus lief es damals gar nicht. Trauen Sie ihm nach dem Jahr Auszeit in Frankreich so einen zweiten, dritten Frühling zu? Ein Mann, der Länderspiele für Tschechien bestritten hat, der auch in der Bundesliga 89 Mal gekickt hat. Was trauen Sie ihm zu in Chemnitz?
Ja, es wird mir zeigen, die Serie wird es zeigen. Also manchmal ist es eine Luftveränderung, also ein anderer Verein, da kommt man viel besser zurecht, als eben, da läuft überhaupt nichts. Ob das jetzt am Umfeld liegt, am Trainer oder eben ja, selber an der Selbstmotivation, sei dahingestellt. Aber ich denke, manchmal ist es wirklich, wenn man ganz rausgeht und dann wieder hierher kommt, ist es besser, als wenn man jetzt bloß so dahin dimpelt.
Ist das Ihr Königstransfer, der Martin Fenin?
Nein, natürlich vom Namen her, es hat ja eine exponierte Stellung, aber das ist ein Junge, der bei uns einfach integriert werden muss, der sehr stark verunsichert bei uns angekommen ist, der mittlerweile in der Mannschaft angekommen ist, der Schalk hat, der Spaß haben möchte, der eine gewisse Qualität hat, aber der natürlich auch eine ganze Phase aufzuarbeiten hat. Das ist gar keine Frage. Also es wäre jetzt töricht, ihn da jetzt total in den Fokus zu stellen, sondern für uns sind Dinge wichtig, die irgendwo medial gar nicht gut weggekommen sind oder nicht sehr aufmerksam beobachtet worden sind. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung von einem Marc Endres, der bei uns so der Defensivleader ist. Das sind wichtige Personalien gewesen, weil das einfach ein super Junge ist, der in einem tollen Alter ist, der Verantwortung übernimmt. Und insgesamt, Herr Richter hat es ja schon gesagt, haben wir natürlich klar unsere Saison im letzten Jahr analysiert. Da ist einiges ganz vernünftig gelaufen. Aber wir haben natürlich in der Offensive viel zu wenig Tore geschossen. Darauf haben wir reagiert.
Wollte ich gerade sagen. Da haben Sie ja speziell die zweitbeste Defensive letzte Saison gehabt. Ja. Aber jetzt haben Sie gemerkt, okay, wir müssen dort vorne ein paar Stellschrauben klären. Und das haben Sie gemacht.
Eigentlich. Das ist ganz klar. Aber um das hier auch nochmal deutlich zu sagen, wir waren im letzten Jahr Tabellenplatz 5 am Ende. Natürlich werden wir nicht viel dafür tun, um schlechter abzuschneiden. Natürlich wollen wir versuchen, diese Leistung zu bestätigen. Wir wissen aber auch, wie schwierig das in dieser Liga ist. Und im letzten Jahr lief gerade auch in der Vorbereitung alles top. Keine Verletzungen, tolle Ergebnisse. Keiner hatte uns irgendwo auf dem Radar. Wir kamen schön von hinten. Und das hat uns gut getan. Aber in dieser Vorbereitung haben wir gleich am vierten Tag einen Kreuzbandriss von Tom Scheffel. Eine schwere Darm-OP beim Philipp Türpitz. Wir haben sehr viele angeschlagene Spieler. Also das läuft auch alles bei uns ein bisschen holprig. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben ja auch jetzt nochmal eine relativ erhebliche Fluktuation im Kader, dass das alles passt. Mhm. Und wenn es alles passen sollte, dann werden wir versuchen, einfach unser Publikum zu begeistern und die nötigen Punkte einzuholen, damit wir einfach eventuell noch einen Schritt vorwärts kommen.
Passiert noch was? Matti Steinmann habe ich gelesen.
Sind wir dabei? Es
sieht
sehr gut aus, nur noch ganz, ganz wenige Details zu klären. Und ich gehe mal davon aus, dass das alles in dieser Woche abgeschlossen sein wird.
Ein Neuzugang ist ja auch Ronny König, den kennen Sie ja ganz gut. Hat ja 3 Jahre beim FC Erzgebirge in Aue gespielt. Was trauen Sie ihm im himmelblauen Trikot zu?
Na gut, er kommt ja von Darmstadt. Ronny ist ein guter Junge, also er wird sicherlich seinen Weg dort auch gehen. Also ich schätze ihn als bodenständig ein und ich denke, er wird seinen Weg dort gehen. Er wird sich, kann sich mit Leningen schön aufreiben dort.
Was trauen Sie überhaupt den Himmelblauen zu, dem Chemnitzer FC? Ist das für Sie auch so eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist ganz vorne?
Gut, wir haben es jetzt, auch ich persönlich, vorwiegend mit unserem Kader beschäftigt, ja. Aber natürlich gibt es auch eine Analyse der Spielgegner und das wird ja meistens auch vor den Matchplänen, die Matchpläne fallen ja dann so aus, aber was ich so mitbekommen habe, das trifft für Dynamo zu und auch für Chemnitz, dass die Qualität des Kaders ich als sehr hoch einschätze und ebenfalls die Qualität der sportlichen Leitung und das könnte ausschlaggebend sein, dass alle beide sehr weit vorne mitspielen können.
Was ist mit Energie Cottbus? Über die wollen wir jetzt gleich mal so ein bisschen sprechen.
Ja, die sind unberechenbar, sind die. Absolut, die sind unberechenbar. Dort kannst du Dresche kriegen und du kannst du gewinnen. Das ist, also kenne ich Cottbus noch aus alten Zeiten. Das waren Duelle, die haben, also da hat es geknallt.
Wenn er
Mäßig
gespielt hat, gab es meistens
Trash. Ja. Jens, nicht immer. Sie waren der beinharte Verteidiger. Letzten Samstag gab es Trash, aber wirklich für Energie in der Generalprobe. 2-6 gegen Sparta Prag. Das war eine andere Kleidergröße, muss man ganz klar sagen. Stefan Krämer, der Trainer, hat gesagt, ja, die waren Bundesliga-Niveau. War das ein Schuss vor dem Bug zur rechten Zeit? Er hat gesagt, das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nochmal gemerkt haben, wo wir stehen und was wir noch aufarbeiten müssen.
Ja, also das würde ich auch wahrscheinlich unterstreichen, was er gesagt hat. Denn im Vorfeld hat man Anführungsstrichen ein bisschen leichtere Gegner gehabt. Die letzten Spiele waren auch zu Null dann gewesen. Und wenn man, dann dimmelt man so als Lizenzspieler, ja, ach, das läuft schon. Aber wenn er jetzt eine Woche vor Punktschieß hat, kriegst du mal einen richtigen Dämpfer. Da denkst du, oh, wir sind doch noch nicht so weit, wir müssen uns konzentrieren in jedem Spiel. Auch wenn es, die Tschechen mal, ist ja egal, gegen wen. Aber ich denke, das war der richtige Bugschuss nochmal, um eben das Fahrwasser zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen.
Was so ein bisschen auffällt bei Energie Cottbus ist, dass der Knipser fehlt. Viele Vereine suchen einen Stürmer, aber Energie Cottbus tut sich aktuell noch schwer, einen Mittelstürmer zu finden. Da braucht man ein bisschen Geduld, aber da muss noch jemand her für ganz vorne, oder?
Da wird geschaut, was in finanziellen Möglichkeiten ist, also im Rahmen. Ist ja abgesteckt, also da kann man auch nicht irgendwo einen herholen, der gerade frei ist und der kostet Summe X und die ist nicht da. Also da sollte man auch gucken, dass er ins finanzielle Budget passt. Klar, suchen tut jeder immer einen guten Stürmer. Cottbus sucht, ja, beobachten den Markt und wenn da was ist, passendes, wird das sicherlich geholt.
Was ein bisschen auch auffällt, ist, dass man den Aderlass einiger Spieler nicht verkraften konnte. Zum Beispiel der Abgang von Tim Kleindienst, der fällt natürlich schon oder schlägt ins Kontor.
Ja, der hat einen sensationellen Lauf gehabt. Also in der Serie hat die Tore gemacht, war viel unterwegs gewesen, viele ja, Laufwege, auch Lücken gerissen für die anderen. Ist sicherlich nicht gleichwertig, weil er noch ziemlich jung ist, der ist ja noch nicht zu Ende. Die Entwicklung zu ersetzen, muss man schauen, wer da reinspringt.
Heiko, wie siehst du Energie Cottbus? Letzte Saison Tabellen-Siebter gewesen, ähnliche Position, reicht's für mehr oder sagst du, die müssen aufpassen?
So ein bisschen wie Erzgebirge Aue, vom Gefühl her. Man weiß nicht so richtig, was da drin steckt.
Wundertüte.
Ja. Rot-Weiß Erfurt würde ich auch mit einbeziehen. Ja. Mhm. Cottbus hat den ähnlichen Gang zu gehen gehabt wie Dresden oder diese Saison Aue. Ja. Ein Jahr der Konsolidierung. Jetzt werden sie wahrscheinlich schauen, dass sie sich da auch mittelfristig wieder Richtung oben, nach oben tendieren. Wir werden jetzt gegen HFC, die waren ja letzte Saison die auswärtsstärkste Mannschaft schlechthin, das ist gleich ein richtiger Gradmesser und wie ich Sven Köhler kenne, wird er sich da auch was einfallen lassen. Also ich sehe Cottbus eher im hinteren Mittelfeld.
Ralf, wie siehst du das vom Anspruchsdenken? Energie Cottbus hat lange Zeit in der ersten Liga gespielt, in der zweiten Liga. Da kann dauerhaft der Aufenthalt in der dritten Liga ja jetzt nun auch nicht das Ziel sein, oder?
Nein, mit Sicherheit nicht, aber das trifft, glaube ich, auf jeden Ostverein zu, dass man ambitioniert ist, dass man den nächsten Schritt gehen will. Der Helge hat es angesprochen, in Sachen Infrastruktur ziehen alle nach, in Sachen Bedingungen, was Professionalität anbelangt. Und letztendlich sind wir im Leistungssport. Na, da muss man sich dann auch, kann es nicht ums Verwalten gehen, sondern man muss so arbeiten, dass man höhere Ziele anstreben kann. Hm. Und das trifft auch für Cottbus zu.
Was ist denn überhaupt von den anderen, bevor wir zu Dynamo Dresden kommen, von den anderen Ostvereinen zu halten? Zum Beispiel ja, von Magdeburg, die ja am Freitag gleich das Auftaktspiel bestreiten gegen Rot-Weiß Erfurt. Was ist von denen zu erwarten?
Erstmal ganz, ganz große Euphorie. Also wenn man sich die Bilder angeguckt hat, man hat ja den Eindruck gehabt, die haben die Champions League gewonnen. Beim SC Magdeburg war es der Fall in den 90ern. Ich denke, dass der Jens Hertel da eine super Arbeit macht. Sie sind ja auch in der Aufstiegssaison durch ein bisschen Tal gegangen. Wir erinnern uns noch an das Spiel in Zwickau. Nach 5-6 Spieltagen, dann waren sie eigentlich schon weg. Dann haben sie 19-20 Spiele am Stück gewonnen. Ich denke, Magdeburg hat sehr, sehr großes Potenzial. Wenn sie jetzt die Euphorie mitnehmen in die Saison und vielleicht gegen Erfurt ganz gut starten, dann ist da vieles möglich bei der Ausgeglichenheit der Liga, wobei ich letzte Woche auch gehört habe, im Gespräch mit einem Trainer, der sagt, also das Tempo in der dritten Liga ist natürlich ein anderes noch als in der vierten Liga. Ja? Und da werden sie sich dran gewöhnen müssen. Und wenn sie das geschafft haben und vielleicht mit einem guten Saisonstart, dann traue ich denen ähnliche gute Rolle zu. Aber es gibt auch Vereine, die haben mal eine Liga übersprungen. Vom Potenzial her ist Magdeburg sicherlich auch in der Perspektive ein Zweitligist.
Meine Herren, stimmen Sie dazu? Gibt es einen Ostverein, den Sie auch noch auf der Rechnung haben, über den wir jetzt, mal ausgeklammert Dynamo Dresden, zu dem wir gleich kommen, noch nicht auf der Rechnung haben? Oder sind das dann doch die, die wir jetzt schon angesprochen haben?
Ich denke, der Einzige, der jetzt noch fehlen würde, wäre Hansa Rostock und Rot-Weiß Erfurt. Ich denke, alle Vereine bisher sind treffend analysiert worden. Ja. Magdeburg, da gebe ich Herrn Richter vollkommen recht, die haben ein riesiges Potenzial. Ich habe erleben dürfen im Pokal-Halbfinale gegen den Halleschen FC, was da los ist in dem Stadion, das ist schon großes Kino, muss man sagen. Es ist bestialisch laut, eine tolle Atmosphäre, riesen Fanbase, da musst du dann erstmal bestehen. Aber die müssen in der Liga auch erstmal ankommen, haben ja genau das ausgegeben, was sinnvoll ist, nämlich Klassenerhalt, um diese Liga zu erhalten. Und wenn sie dann dort angekommen sind, dann ist sicherlich auch Magdeburg irgendwann ein ernstzunehmender Aspirant, um oben anzuklopfen. Die Kollegen, die dort arbeiten, Herr Kalnick und der Trainer, die machen in der Tat einen super unaufgeregten Job. Sehr professionell, das ist schon ordentlich.
Andreas Zabo, die Fragen aus den sozialen Netzwerken.
Genau, und da haben wir aktuell eine Frage, und zwar von Manfred Puhlmann an Herrn Leonhard, aber vielleicht auch an die gesamte Runde. Erste und zweite Liga haben wir im Prinzip als Ostverein nur noch Union Berlin und dann noch RB Leipzig. In der dritten Liga ist im Prinzip fast die Hälfte Ostvereine. Da gibt es natürlich viele Derbys, schön für die Fans. Andererseits ist es eben nur die dritte Liga. Ist der Ostfußball nur drittklassig oder liegt das zum Beispiel am fehlenden Geld?
Ich hatte es eingangs gesagt. Als erstes kommt die Infrastruktur, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, was auch mit Geld zusammenhängt. Ich denke, dass dieser Aspekt, den Sie gesagt haben, das ist ein Entwicklungsprozess. Dieser Entwicklungsprozess wurde hier und da mal unterbrochen, da es weniger erreicht haben, längerfristig in der zweiten Liga zu spielen. Ich tue mir jetzt mal Aue etwas ausnehmen. Und Dresden hat ja auch, und auch Cottbus. Aber ich sage eins klipp und klar, es gibt riesige Chancen in diesem Prozess, dass, und so muss auch die Ansage sein, dass mittelfristig dass mehrere Mannschaften aus dem Osten dieses Sprungbrett nutzen, diese dritte Liga, weil halt auch die Leistungsdichte relativ nah geworden ist. Früher war die Leistungsdichte relativ bei Weitem auseinander. Also die Geschwindigkeit auf dem Platz, die ist ähnlich. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich, dass hier, sagen wir, eine Ära eingeleitet werden kann, dass Zug um Zug mehr Mannschaften aus dem Osten in die zweite Liga wieder aufsteigen.
Mhm. Herr Leonhard muss uns gleich berufsbedingt, terminbedingt verlassen. Ralf, ich will mal ganz kurz wissen, ihr seid durch die Zeit, durch die gemeinsame Zeit in den 90er Jahren ganz gut, sehr gut miteinander befreundet. Wie schwer ist denn das eigentlich im Profifußball, mit jemandem befreundet zu sein, der bei einem direkten sächsischen Rivalen oder Konkurrenten arbeitet?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also man muss dann differenzieren für die 90 Minuten. Wenn man gegeneinander spielt, dann blendet man das aus. Aber wir pflegen ja eigentlich alle, auch mit dem Stefan, ein hervorragendes Verhältnis und ein kollegial-freundschaftliches Verhältnis. Also da sind wir Sportsmann genug. Wie gesagt, die 90 Minuten tickt jeder dann nur für seinen Verein. Davor und danach ganz entspannt.
Ich komme nicht umhin, Sie zu fragen, was trauen Sie Dynamo Dresden zu und was sagen Sie zur Arbeit von Ralf Minge, die er hier in den letzten anderthalb Jahren in Dresden geleistet hat?
Ich hatte eingangs gesagt, es gibt, also ich, aufgrund der Qualität, die dort vorhanden ist, es können viele Mannschaften oben mitspielen. Ich halte nichts von solchen Favoritenrollen, weil das bricht meistens zusammen, dieses Kartenhaus. Wenn Leute hochgelobt werden, ich habe es vorher Jahr gesehen, wie sich 1860 hochgelobt hat und die sind dann fast verreckt. Vielleicht gesagt. Ne, ist so, ist wirklich so. Deshalb sagen wir mal, die Arbeit, die Ralf macht, die ist absolut. Die ist absolut spitze, in Ordnung. Man kümmert sich Tag und Nacht um den Verein und ich kann das nur lobend erwähnen, was ich so am Rande mitkriege. Natürlich nicht im Tagesgeschäft. Deshalb sage ich, es werden viele eine gute Rolle spielen, viele Mannschaften und das sitzen einige auf jeden Fall hier mit am Tisch.
Herr Leonhard, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast waren in Dresden im Schillergarten. Viel Erfolg für Erzgebirge Aue und vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank ebenfalls.
Naja, Helge Leonhard hat es ja gerade schon angedeutet. Dynamo Dresden ist auf jeden Fall ein Kandidat für ganz oben und 17 von 20 Drittligatrainern haben auch gemeint bei ihrer Prognose, Dynamo könnte am Saisonende auf einem der beiden Aufstiegsplätze stehen. Und der Kollege Beutel hat sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, Dynamo ist für mich der Aufstiegskandidat Nummer 1. Warum?
Ja, weil man einfach sagen muss, dass, und da ich glaube, ich gibt es keinen Zweifel, dass Dynamo Dresden von allen Drittligisten die allermeisten PS hat. Und mit dem Ralf und jetzt dem erfahrenen Trainer haben sie auch Leute im Umfeld, die diese PS auch kanalisieren können und sie auf die Straße bringen können. Und dann ist das Potenzial dieses Clubs natürlich absolut riesig. Die haben halt immer Probleme, dass sie mit zu vielen internen Schwierigkeiten offensichtlich zu kämpfen haben und sich zu viel mit sich selber beschäftigen. Und jetzt haben sie da zwei Leute am Start, die sehr professionell sind, die sicherlich wenig Kompromisse eingehen, die jetzt auch nochmal den Etat erhöht haben und einfach eine tolle Mannschaft zusammengestellt haben. Und wir haben das am eigenen Leib erleben müssen im letzten Jahr, dort aufzutreten in Dresden. Ja, in der Regel ist das Stadion ausverkauft, die Atmosphäre heiß und atmosphärisch sehr stark. Da werden sie sicherlich sehr viele Punkte zu Hause holen. Und sie sind sicherlich nicht alleine Favorit. Da gibt es auch andere Vereine, wie zum Beispiel Kiel, die gut aufgestellt sind, Wien, Wiesbaden, die es jedes Jahr mit einem erheblichen Aufwand probieren. Stuttgarter Kickers, die einen super Ball spielen. Wenn die mal einen Lauf haben, dann werden die auch oben eine Rolle spielen können. Und dann kommen vielleicht noch ein, zwei Mannschaften dazu, an die im Moment gar keiner denkt. Aber Dresden ist gut aufgestellt, strukturell, personell. Und von daher muss man einfach sagen, dass sie da sicherlich irgendwo eine exponierte Stellung haben. Und das habe ja nicht nur ich erkannt, das haben sie ja selber erkannt.
Also Ferrari, Porsche, weil Sie gerade so von den PS gesprochen haben.
Weiß ich nicht, ich möchte jetzt keine Marke nennen. Herr Leonhard ist ja weg, da können wir ja mal Audi nennen.
Da freut er sich.
Da freut er sich. Nein, das ist ein toller Club. Ich denke mal, vom Potenzial her ist das kein Drittligist. Das muss man einfach so sagen.
Jens, Stefan Beutel hat es gerade schon angesprochen. Viele freuen sich natürlich aber ganz speziell auf die Spiele hier in Dresden, auch die Drittliga-Konkurrenz. Und die geben dann, speziell wenn sie hier in Dresden spielen, auch 10% mehr. Auch damit muss Dynamo natürlich zurechtkommen, oder?
Ja, na klar. Die Stimmung heizt ja auch immer an. Egal, ob du zu Hause spielst oder auswärts, die putschen dich ja dementsprechend auch immer höher. Und wenn der Stadion voll ist und pfeifen dich aus, dann spielst du eben noch mal ein paar Prozent mehr, bist konzentrierter und willst eben das Ding unbedingt gewinnen. Ist aber, die Fans sind ja einmalig, also ist ja Wahnsinn. Über die Jahre schon, Jahrzehnte, was hier dahinter steckt, das ist gut ab, ey.
Aber es ist natürlich auch für die Konkurrenz so, dass die sagen, heute hier in Dresden, da wollen wir vielleicht unser bestes Saisonspiel bieten.
Das kann sein für den einen oder anderen. Den einen tut es vielleicht ein bisschen hemm in seiner Leistung, wenn dann eben wirklich die geballte Macht brüllt, schreit, ruft, anfeuert. Und der andere oder die anderen, die sind eben ein bisschen höher motiviert. Jetzt zeigen wir denen mal, wir nehmen die 3 Punkte mit. Aber das wird hier verdammt schwer.
Jäger oder Gejagter Dynamo Dresden in der kommenden Saison, Reiko?
Ich denke, nach dem letzten Jahr Jugend forscht und mit den Neuzugängen, die sie jetzt geholt haben, man muss sich das einfach nochmal angucken, Lamberts, der in Düsseldorf jahrelang da Identifikationsfigur war, Führungsspieler, über Eilers muss man nicht sprechen, Fabian Müller kenne ich aus Aue, der gibt immer Gas, 90 Minuten, also ich glaube in der Breite sind sie deutlich besser aufgestellt als in der letzten Saison. Und werden dann vielleicht auch mal so Schwächephasen, die es in der letzten Saison gab, abfedern können. Und haben mit Uwe Neuhaus einfach einen Trainer geholt, der weiß, wie zweite Liga geht. Ja, hat es mit Union Berlin bewiesen. Ich denke, Stefan Beutel hat es gesagt, das Komplettpaket stimmt. Und wir gehen auch davon aus, dass Dynamo um den Aufstieg mitspielt.
Ralf, als ich dich neulich gehört habe, bin ich aber zusammengezuckt. Da hast du gesagt, in der dritten Liga spielen quasi 20 Mannschaften um den Klassenerhalt. Die beiden Besten, die steigen dann direkt auf. Mittlerweile geht ihr mit dem Thema etwas offensiver um, habe ich den Eindruck.
Nein, ich wollte doch ganz einfach damit wiedergeben, wie ausgeglichen letztendlich die Liga ist. Und daran hat sich auch nichts geändert. Ich sehe jetzt nicht zwingend den Überflieger, jetzt auch wirtschaftlich, wie vielleicht Bielefeld im letzten Jahr, oder Heidenheim und RB Leipzig das Jahr davor. Also diese Mannschaft sehe ich nicht. Und insofern wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen, die Liga ist ausgeglichen, wir werden Kleinigkeiten entscheiden. Das Thema Konstanz, wie gesagt, ist auch angesprochen worden. Wie schnell kann ich eine Krise überwinden? Das sind alles Aspekte, die eine ganz wichtige Rolle spielen werden.
Draußen fährt die Feuerwehr vorbei und, glaube ich, macht klar, so schnell wollt ihr in der nächsten Saison dann auch sein. Der Kader scheint nämlich homogener und erfahrener besetzt zu sein als im Vorjahr. Speziell im Mittelfeld herrscht ein ungemeiner Konkurrenzkampf.
Ja, also das haben ja jetzt die letzten Testspiele auch gezeigt, dass man sich als Trainer dann auch mal umschauen kann, auf die Bank guckt und dann auch richtig Qualität zum Nachlegen hat. Ist natürlich auch sehr dienlich in Sachen Konkurrenzsituation im Hinblick auf Spiele. Kann keiner nachlassen. Also das ist schon eine Situation, die sich auch gewollt natürlich verändert hat zum vergangenen Jahr. Und damit können wir ja für den jetzigen Moment ganz zufrieden sein.
In der Vorbereitung gab es 7 Spiele, dabei 7 Siege. Uwe Neuhaus lässt seine Handschrift natürlich schon erkennen, auch seine ganze Erfahrung. Was meinst du, wo klemmt es denn eigentlich bei euch noch so unmittelbar vor dem Saisonstart? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, na, da müssen wir aufpassen?
Alles, was wir hier machen. Also die Prognosen, die wir abgeben, die Bewertung der Vorbereitungsperiode, die Bewertung der Neuzugänge, ist alles Makulatur. Ja.
Wenn Samstag
der erste lange Pfiff vom Schiedsrichter kommt, dann kommt es drauf an. Ne? Und dann kommen eben diese exogenen Faktoren dazu. Wir haben ein fantastisches Publikum, ja, wo man aber auch sagen muss, dass einige von den jungen Spielern im letzten Jahr das schon auch teilweise als nicht Hypothek, aber ja, als Ballast empfunden haben, ne, dieses Anspruchsdenken. Wie gesagt, alles Makulatur, was jetzt passiert ist. Mhm. In den Punktspielen geht es zur Sache, dort zählt es und dort sind wir sicherlich gut vorbereitet.
aber wir können das völlig vorher verteilen.
Naja, aber was du gerade schon angesprochen hast, die Euphorie ist ja nicht kleiner geworden. 13.000 verkaufte Dauerkarten. Am Sonntag waren es mehr als 4.000 Zuschauer bei der Teampräsentation. Also ich würde mal sagen, in dieser Saison sind es dann mal zwei Einkaufstüten voller Emotionen und Vorfreude auf die neue Saison, die ihr damit schleppt.
Ja, das war ja auch, der Jens hat das ja gesagt, das ist ja eigentlich das Markenzeichen schlechthin für Dynamo Dresden. Auch in den letzten Jahren. Das ist absolut faszinierend, wenn man dort in dem Stadion ist und diese Emotionen aufsaugen darf. Und Riesenrespekt an unsere Fans, die auch jetzt wieder das Thema angenommen haben. Du hast angesprochen, Thema Dauerkarten. Dass damit zwangsläufig eine sehr hohe Erwartungshaltung einhergeht, ja, dem müssen wir uns ganz einfach stellen.
Du hast auf der Dynamo-Seite, auf der Internetseite gesagt, die Küken werden im Herbst gezählt. Da wusste ich gar nicht, dass du jetzt auch Biologe bist. Ich will es mal anders ausdrücken, weil wir vorhin beim Auto waren. Ihr braucht ähnlich wie bei der Formel 1 einen guten Rennstart. Habe ich das richtig verstanden? Also auf den Saisonstart kommt es schon ein bisschen an.
Kommt sicherlich an, aber maßgebend wird die Tabelle nach dem letzten Spieltag sein.
Und was hat es dann mit den Küken auf sich?
Ja, die erfahrungsgemäß werden die ja nicht irgendwo im Ende Juli geboren, sondern irgendwann im Frühjahr. Und meine Zucht muss ich danach abrechnen, wie viel ich durchgebracht habe.
Ich wusste gar nicht, dass
das wusste ich bis jetzt auch nicht.
Im nächsten Jahr noch Zoodirektor ist.
Ja, wahrscheinlich. Also Eierproduzent und Sportgeschäftsführer bei Dynamo Dresden. Also Wahnsinn. Ralf, passiert denn noch was auf dem Transfermarkt? Wir hatten vorhin mal Quirin Moll angesprochen, da hast du klar Kante bezogen. Auf der einen als auf der anderen Seite, ist damit noch irgendwas zu rechnen?
Nein, für den Moment sind wir mit den Planungen soweit durch. Wir haben natürlich schon noch die Option, wenn sich denn was ergeben sollte, was Sinn macht, ja, wo wir die Qualität nochmal anheben können, nochmal zu reagieren, aber es ist jetzt nicht so, dass es zwingend geplant ist.
Trink einen Schluck Wasser und Jens meldet sich, dann frage ich Sie mal, die Übermannschaft scheint es in dieser Saison nicht zu geben, so wie in den vorhergehenden Jahren. Letzte Saison hatten wir Bielefeld, davor Heidenheim und Leipzig, die immer vorne mitgespielt haben, die das relativ souverän gelöst haben. Oder ist Dynamo Dresden vielleicht die Übermannschaft?
Das wird man sehen. Die ersten Spiele, wenn die abgerechnet sind, dann sieht man, oder Halbserie, oder selbst wenn eine Halbserie innerhalb 6-7 Punkte wieder Vorsprung hat, ist zum Schluss.
Werden die Küken gezählt.
Oder die Ente wird fett.
Reiko, siehst du eine Mannschaft, die, wo du sagst, es ist wirklich jetzt Waberei und wir können wirklich nur von jetzt eine Prognose starten. Das kann in 4 oder 5 Wochen sitzen wir vielleicht wieder zusammen und sagen, na, da haben wir aber schön daneben gelegen.
Kiel hat eine gute Truppe, haben ja einen Dresdner Trainer.
Ja.
Stuttgarter Kickers wurde erwähnt. Auch die haben letztes Jahr eine gute Rolle gespielt. Man kommt, wenn man sich trotzdem darum windet, nicht an Dynamo Dresden vorbei. Also allein der Kader, ich hatte es vorhin schon gesagt, der Trainer, das Umfeld. Ich war letztes Jahr da beim bitteren Spiel gegen Bielefeld, habe dann noch die Spiele gegen Schalke gesehen. Auf einem Niveau von Schalke mit der Saisonvorbereitung, den ersten Spielen, das Potenzial ist da für mindestens zweite Liga und alle Dresdner Fans träumen natürlich irgendwann von der ersten Liga. Auch das wäre sofort gegeben in Dresden, wenn Verpackung und Inhalt stimmen. Hm.
Dann frage ich Sie nochmal, es wurde Kiel genannt, es wird auch immer wieder Wiesbaden genannt. Was ist denn zum Beispiel mit Würzburg? Die haben ja auch den ein oder anderen Euro in der Hinterhand. Könnten die so eine Art Überraschungsmannschaft in der kommenden Saison werden?
Das Potenzial dazu haben sie definitiv. Sie sind ein guter Trainer mit dem Bernd Hollerbach. Treten da insgesamt sehr geschlossen und professionell auf. So richtig blickt man noch nicht durch. Ich glaube, Dynamo muss gleich recht früh dahin. Wir auch.
Ja, zweiter Spieltag bei Dynamo.
Das aber das könnte zum Beispiel eine Mannschaft sein, die dort überraschend eine positive Rolle spielt. Aber das ist alles Spekulatius. Und da müssen wir einfach abwarten, was da in den nächsten Wochen passiert. Um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, dass jetzt ein Saisonstart ein guter, nicht unbedingt der Hinweis darauf ist, dass man sicher aufsteigt, hat gerade das letzte Jahr gezeigt mit Duisburg und Bielefeld, die einen schlechten Saisonstart hatten und am Ende aufgestiegen sind. Ich glaube, dass sich am Ende einfach Qualität durchsetzt und wer in den späten, engen Spielen dort Akzente setzt und vor allen Dingen schlechte Spiele der eigenen Mannschaft gewinnt, der wird am Ende aufsteigen.
Wichtig sicherlich auch, wenn es mal nicht läuft, Ruhe immer zu bewahren, oder?
Ja, das zumindest intern. Also wir brauchen uns nichts vormachen. Wir haben ein extrem emotionales Umfeld und die Ausschläge gehen natürlich in beide Richtungen. Damit muss man leben, damit muss man lernen umzugehen, intern die Ruhe behalten. Ja, und die Kurve kriegen und da sollen halt diese erfahrenen Spieler, die wir dazugeholt haben, auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch diese Erfahrungswerte, die diese junge Mannschaft in der letzten Saison gesammelt hat, wo sie auch eine längere Krise hatte, wo sie sich aber wieder rausgekämpft haben, dieses als Mehrwert in die neue Saison mitzunehmen.
Hm. Jens Melzig, Sie sind aktuell Verbandssportlehrer beim Landesverband Brandenburg. Ist die dritte Liga eigentlich ein gutes, ein geeignetes Sprungbrett, gerade für junge Talente, für Nachwuchsspieler, wenn man mal bedenkt, dass viele Erst- und Zweitligisten ihre U23-Mannschaft abgemeldet haben?
Ja, irgendwo müssen sie ja spielen. Also die Besten,
da zum Beispiel in der dritten?
Ja, in der dritten. Wenn sie es schaffen würden, wir sehen bei Tim Kleindienst von uns, also der ist ja, hat sich ja auch durchgesetzt, aber das ist eben ein sehr, sehr geringer Prozentsatz, der sich da durchsetzt. Das ist ja bei uns auch von der Sportschule, da hat man viele Jungs, die eben, ja, dann müssen sie eben weiter runterschrauben, ihr Niveau. Dann müssen sie eben in der vierten oder in der fünften Liga ihre Brötchen backen.
Aber für die richtig guten Nachwuchsspieler die dritte Liga schon zum Sprungbrett werden für mehr. Ja, wenn man zum Beispiel einen Marvin Stefaniak sieht, der es jetzt in die U20-Nationalmannschaft geschafft hat, in Neuseeland mit dabei war, wo man sagt, okay, dort.
Ja, na klar, also für die guten Talente auf jeden Fall die dritte Liga und dann gehen sie ja meistens wieder weiter höher, die Stufe.
Saisonstart, am Wochenende geht's los. Chemnitz spielt in Aalen, gleich beim Zweitliga-Absteiger. Was ist drin?
Ja, wir sind gut vorbereitet. Wir haben unsere angeschlagenen Spieler zum größten Teil wieder fit. Die dauerverletzt sind, wie Tom Scheffel oder jetzt Fabian Stenzel, bei dem es recht eng wird. Ja, das ist Aalen, das ist eine Mannschaft, die auch komplett neu aufgestellt wird, die bis zum letzten Tag, glaube ich, um die Lizenz gekämpft haben, einen erfahrenen Trainer haben mit Peter Vollmann, auch eine gute Mannschaft haben, die auch nicht wissen, wo sie stehen, die ein sehr gutes Spiel jetzt am letzten Wochenende gegen die Bundesligamannschaft von VfB Stuttgart absolviert haben. Ja, da werden wir gleich sofort gefordert werden, aber wir sind da total konzentriert, aber das ist vollkommen offen. Wir würden uns wünschen, dass wir wieder genauso in die Saison starten wie im letzten Jahr.
Kann ich mir vorstellen.
Das ist halt kein Wunschkonzert.
Nee, ein schönes Ostduell gibt es gleich am Sonntag. Cottbus gegen Halle. Ambitionierter Start für Ihren Verein, für Ihren Ex-Verein FC Energie.
Ja, na, Halle ist ja, vor allem das vorher sehr auswärtsstark. Ja, und wir, bei uns steht ja die Abwehr, haben wir ja gemerkt am Wochenende. Also wir sind sattelfest. Da muss man gucken, wie das Ding läuft. Ja, aber das sind Vorbereitungsspiele, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist Schall und Rauch. Und letztendlich zählt das am Wochenende, wenn es dann richtig um die drei Punkte geht. Und dann ist man auch hundertprozentig konzentriert. Und ich gehe davon aus, dass die auch bei uns im Stadion bleiben.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Die SGD startet mal wieder gegen die zweite des VfB Stuttgart. So erfolgreich wie letzte Saison?
Das ist auf jeden Fall das Ziel. Überhaupt keine Frage. Die Mannschaft ist fokussiert, freut sich, fiebert dem Spiel entgegen. Das Umfeld genauso. Also ist alles bereitet. Aber ich betone es nochmal, die Saison wird nicht am ersten Spieltag entschieden. Ja, also Ziel muss es sein, dieses Spiel zu gewinnen, ganz klar. Und so gehen wir auch, werden wir die Aufgabe auch angehen.
Heiko, am Freitag geht's los. Für euch viel, viel Arbeit, viele Stunden, die ihr übertragen werdet. Wie viele Drittligaspiele wollt ihr zeigen? Werdet ihr zeigen? Live?
Oh, da würde ich mich jetzt ungern festnageln lassen. Aber es ist sicherlich das Problem, dass aufgrund der vielen Ostvereine der Spieltag gesplittet ist. Ja? Von Freitag bis Sonntag. Wir werden versuchen, so viel wie möglich zu übertragen, werden aber auch schauen, dass wir da Höhepunkte setzen. Wir fangen an am Freitag, wie schon gesagt, Magdeburg gegen Erfurt, Samstag dann Aue Osnabrück und Sonntag. Also wir haben eigentlich schon drei Eröffnungsspiele, die Kollegen haben nur eins und sind dann ja die Woche drauf in Chemnitz gegen Rostock. Allein 7 Live-Spiele an den ersten 3 Spieltagen, aber grundsätzlich haben wir Samstag 14 Uhr, unsere Regelsendezeit mit Sport im Osten extra, da wollen wir die Derbys zur Aufführung bringen. Aber da gibt es viele Gründe, warum es stattfinden kann und nicht stattfinden kann. Die Polizei spricht da sicherlich immer noch ein Wörtchen mit. Mhm. Aber wir freuen uns drauf und die Kollegen sind ähnlich angespannt wie die Fußballer.
Okay. Habt ihr Neuerungen geplant?
Wir werden einen Experten präsentieren.
Wer wird das sein?
Würde ich jetzt ungern schon verraten. Die Gespräche laufen noch. Man kennt ihn sehr gut, vor allem hier in Dresden. Der wird am Freitag in Magdeburg am Start sein. Wir werden viel mit Social Media machen und werden natürlich vor allen Dingen gucken, dass wir die Übertragung in qualitativ hochwertigem Stil weiter über die Bühne bekommen. Wir haben diverse Rubriken. Volltreffer ist bekannt, das ist ja so ein bisschen unser kleines Tor des Monats. Wir haben dieses Experte-Gewinnspiel online, wo viele, viele Fans mitmachen. Also ich glaube, wir haben da viele Aktivitäten und da sitzen viele engagierte Mitarbeiter dran, die da für eine gute Drittligasaison sorgen werden.
Ich glaube, der Experte war hier mal Trainer. Mal schauen. Also ich weiß es auch noch nicht. Die Vorfreude auf die neue Drittligasaison ist also riesengroß. Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Und wir freuen uns, dass wir diese tolle Runde hier im Schillergarten heute zu Gast hatten. Es hat richtig Spaß gemacht mit Ihnen. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, viel Erfolg für Sie und Ihre Vereine. Aber einen will ich auch nicht vergessen. Andi, hast du noch eine Frage aus dem Social Network?
Genau. Klaus hat eine Frage an Herrn Richter. Wir haben ja wirklich 26 Ostduelle, glaube ich, die Saison. Seine Frage dazu, wäre es möglich, die Spiele einfach mal früher schon zu übertragen, also die Übertragung schon vor 14 Uhr zu starten? Und dann die zweite Frage, gibt es auch eine Möglichkeit, Parallelspiele, gerade auch von Dynamo, dann vielleicht auch mal im Livestream einfach nur zu zeigen?
Ja, beides kann ich bejahen. Bestes Beispiel ist, wir haben ja gemeinsam mit Dynamo Dresden Rot-Weiß Erfurt das Spiel, das Heimspiel am dritten Spieltag auf Donnerstag verlegt, um dem Eröffnungsspiel der ersten Liga Bayern München gegen Hamburger SV aus dem Weg zu gehen. Also es gibt da durchaus Flexibilität, die von uns sowieso da ist. Es ist immer die Frage, spielen die Vereine damit? In dem Fall war das auf kurzen Dienstweg, zwei Telefonate und da hat das funktioniert. Und wir haben auch schon in der Regionalliga, wenn Sie sich vielleicht erinnern, letztes Jahr um 12 Uhr mal begonnen. Das wäre jetzt im Sommer, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber wir sind dabei, mit den Vereinen zu sprechen und ja, können uns da alles vorstellen, aber was Fakt bleibt, wir haben 14 Uhr Samstag, Sport im Osten extra, da würden wir gerne Spiele live zeigen. Das ist das Sendeformat, wir müssen ja auch davon ausgehen, wir sind kein Fußball-Spartensender, sondern wir sind ein öffentlich-rechtliches Vollprogramm und da gibt es auch andere Redaktionen, die gutes Programm machen, aber wir werden so viel wie möglich machen.
Aber 8.30 Uhr wird es nicht werden. Also
das glaube ich nicht. Frühshoppen gibt es bei uns ja nicht.
Wir haben noch eine Frage von Jürgen Gellmann, der verfolgt uns aus Nürnberg und fragt per Facebook an Herrn Minge. Das Bayern-Spiel ist ja auch in aller Munde. Wie bekommt man denn noch Karten? Bekommt man noch Karten? Vielleicht auch, wenn man kein Vereinsmitglied ist.
Ja, wir haben die normalen Regelungen. Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen am Montag, wo zwangsläufig erstmal die Jahreskarteninhaber das Tauschrecht haben. Dann kommen unsere Mitglieder und danach geht es in den freien Verkauf, wenn denn überhaupt. Aber das sind Regularien, die so festgezurrt sind und so wird es auch umgesetzt.
Was für ein Übergang. Das Spiel Dynamo Dresden gegen den FC Bayern. Es steigt am 17. August und wir sehen uns wieder am 19. August. Und dann wird das natürlich ein großes Thema sein. Das Freundschaftsspiel des Jahres Dynamo gegen den deutschen Rekordmeister. Und wir sprechen über ein ziemlich einzigartiges Filmprojekt der SGD. Der Hauptdarsteller des Streifens, der wird bei uns zu Gast sein. Das wird nämlich Christian Fjell sein. Also, meine Herren, vielen Dank. Eine erfolgreiche Saison wünsche ich Ihnen. Euch viel Erfolg für die Übertragung. Ich danke Ihnen ganz sehr im Glutofen, in der Sauna, im Schillergarten. Schönen Dank, dass Sie hier zu Gast waren. Und vielen Dank an die Gäste, dass sie sich auf den Weg nach Dresden gemacht haben. Ja, und wir sehen uns wieder am 19. August. Vielen Dank auch an mein Team. Vielen Dank.